jetzt mit Donald Trump im Weißen Haus, mit jemandem, bei dem man nicht genau weiß, ob er die NATO-Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 wirklich ernst nimmt, jetzt wäre für Russland genau das Zeitfenster, um die Stabilität dieses Bündnisses zu testen.
Diese Regierung Netanyahu, die sagt ja auch eindeutig, Zwei-Staaten-Lösung ist für uns überhaupt nicht relevant. Wir wollen eine Wiederbesetzung im Gazastreifen und ohne Intervention von außen wird sich daran nichts ändern lassen.
Das oberste Ziel Europas in den Beziehungen mit Tunesien ist, sie wollen auf keinen Fall Migration über Tunesien nach Europa haben. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass sich Europa in eine Abhängigkeitsposition mit Tunesien begeben hat. Sie können deswegen das Land eben nicht mehr so stark kritisieren, weil sie sonst Angst haben, dass Tunesien die Kooperation aufkündigt und das Tor nach Europa wieder offen steht.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ein ganz herzliches Willkommen zum Blätter-Podcast. Heute geht es um das Heft vom Juli. Aus der Redaktion sind diesmal dabei Tessa Penzel und Steffen Vogel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön mal wieder mit euch hier beiden zu sitzen. Und im neuen Heft, das liegt hier auch schon in Blau, hier im kleinen Podcast-Studio der Blätter. Ich bin Karin Gothe, ich moderiere den Podcast und ich freue mich sehr, dass ihr da draußen auch wieder zuhört. Diesmal könnt ihr Interviews mit diesen drei Autoren aus dem Juli-Heft hören. Steffen Vogel, er sitzt ja schon hier, spricht gleich mit mir über seinen Artikel »Was der Westen nicht wissen will«, mit Osteuropa die neue Kriegszeit begreifen. Mit ihm diskutiere ich darüber, warum wir viel zu wenig auf die osteuropäischen Länder schauen und darüber, ob die geplante Aufrüstung der NATO wirklich notwendig ist. René Wildangel kommt dann in die Redaktion und spricht über seinen sehr persönlichen Artikel »Denke ich an Gaza«, in dem er die desaströse Lage im Gazastreifen schildert. Der Nahostexperte warnt vor der drohenden Hungersnot und er fordert die Staatengemeinschaft auf, nicht mehr die Augen zu verschließen. Und schließlich spreche ich mit der Journalistin Vanessa Barisch in Tunis. Von der Demokratie-Euphorie des arabischen Frühlings ist nämlich dort nicht mehr viel zu sehen. Und die EU schaut auch weg, weil sie das Land für ihren Grenzschutz und Migrationsabwehr braucht. Bevor es jetzt gleich mit Steffen weitergeht, gibt es wie immer unsere Lesetipps, um euch schon mal auf das Heft einzustimmen, das ja schon unterwegs in eure Briefkästen ist oder vielleicht sogar mit in die Ferienwohnung, an den Strand oder auf den Campingplatz darf. Tessa und Steffen, was habt ihr für Lesetipps mitgebracht?
Mein Tipp kommt aus den USA. Dort hat Donald Trump, wie wir ja leider alle beobachtet haben, begonnen, den Staat autoritär umzubauen. Und einer seiner ersten Angriffspunkte ist die unabhängige Justiz. Was er unter anderem gemacht hat, ist, er hat Druck auf mehrere Großkanzleien ausgeübt. Und viele dieser Kanzleien haben dem oft vorauseilend nachgegeben. Das ist ein großes Problem für die Opposition oder generell für Menschen, die illegale Befehle missachten, von denen es in der Trump-Ära durchaus noch einige geben könnte. Denn diese Leute brauchen irgendwann einen Rechtsbeistand, um sich gegen die übergriffige Trump-Regierung wehren zu können. Und eine junge Rechtsanwältin, Rachel Cohn, hat die Unterwerfung ihrer eigenen Kanzlei unter Trump nicht hinnehmen wollen, hat gekündigt. Und sie hat nicht nur gekündigt, sondern sie hat das auch öffentlich gemacht. Sie hat darüber informiert, sie hat dazu aufgerufen, das nicht hinzunehmen. Worauf sie jetzt bei einer anderen Großkanzlei gelandet ist, die ganz gezielt die Opposition juristisch vertritt. Und Rachel Cohn hat hier in Berlin einen Vortrag gehalten anlässlich einer Preisverleihung, in dem sie nicht nur über die USA spricht, sondern generell dazu aufruft, die unabhängige Justiz und den Rechtsstaat gegenüber solchen autoritären Angriffen zu verteidigen. Das ist ein Text, der sehr engagiert ist und der auch irgendwie wenigstens im Kleinen aufzeigt und auch nicht nur im Kleinen, sondern auf einem ganz wichtigen politischen Feld, dass engagiertes Handeln auch von Einzelpersonen in solchen Situationen eben extrem wichtig ist. Deswegen ist das mein Lesetipp für den Juli.
Ich möchte den Text »Eigennutz statt Solidarität« empfehlen von Klaus Seitz. Darin geht es um Entwicklungspolitik, ein Politikfeld, was global betrachtet, aber auch hier bei uns unter Beschuss steht. Also man denke an USAID oder daran, dass die Union noch während der Koalitionsverhandlungen das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wegrationalisieren wollte. Und diese Krise der Entwicklungspolitik schaut der Autor sich an und er macht dabei aus, dass es einerseits ein finanzielles Problem ist, also wann immer gespart werden muss, ist das ein Feld, auf dem zuerst der Rotstift angesetzt wird. Aber vor allem, und das schreibt er, ist viel grundlegender, weil es an den Kern der Sache geht, ist es eine strategische Neuausrichtung, kann man eigentlich schon gar nicht mehr sagen, weil das läuft schon seit einigen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, aber ein strategisches Problem, nämlich in Ländern des globalen Nordens wird Entwicklungszusammenarbeit immer mehr am eigenen Nutzen ausgerichtet. Also dann geht es darum, dass es der eigenen Wirtschaft helfen soll, die nationale Sicherheit soll erhöht werden oder Entwicklungszusammenarbeit soll dazu beitragen, irreguläre Migration einzudämmen. Aber das ist fatal, weil es gibt eigentlich nur wenige globale Herausforderungen, für die es solche Win-Win-Lösungen wirklich geben kann. Das heißt, da gerät die Entwicklungspolitik eigentlich total unter die Räder, deren ureigenster Gedanke es ja ist, die Interessen derer zu vertreten, die eben nicht in der Kosten-Nutzen-Analyse, im Interessenkalkül des globalen Nordens vorkommen. Und deswegen sagt der Autor, es ist wichtig, dass die Entwicklungspolitik sich wieder an völkerrechtlichen und ethischen Maßstäben ausrichtet, statt an diesen Eigeninteressen. Und er zeichnet diese Entwicklung nach und schaut sich das ganz genau an. Und das ist ein total wichtiger Text über ein Politikfeld, was eben global unter Beschuss steht und auch im öffentlichen Diskurs oft zu kurz kommt. Deswegen ist das meine Leseempfehlung für den Juli.
Das sind beide super spannende Artikel, finde ich. Ich habe die ja auch schon lesen dürfen. Meine Leseempfehlung passt ein bisschen zu Tessas, weil da geht es auch um Deutschlands Verantwortung in der Welt. Ich empfehle euch den Artikel des Politikwissenschaftlers Henning Melber, der sehr deutlich kritisiert, wie schwer sich Deutschland immer noch damit tut, seine Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten. Also es geht ihm dabei um den Völkermord in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwest, heute Namibia, bei dem tausende Ureinwohner getötet wurden. Unter der Ampelregierung wurden dann zwar mehrere damals geraubte Kulturgüter zurückgegeben, die sogenannten Benin-Bronzen. Es wurden auch Versuche gestartet, das Thema einfach viel umfassender aufzuarbeiten. Aber Melber ist wenig optimistisch, dass die neue Regierung unter Merz, insbesondere unter seinem Kulturstaatsminister Weimar, dieses Thema weiterverfolgen wird. Bestenfalls, meint er, wird es vielleicht zu einer Einigung mit Namibia über Entschädigungszahlungen kommen. Aber was eigentlich wichtig wäre, nämlich eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem deutschen Rassismus der Kolonialzeit, die steht damit noch aus. So, dann geht es jetzt erstmal weiter mit Steffen. Ah, nee, vorher haben wir noch einen kleinen Werbeblock.
Genau, wir haben nämlich gerade unsere Sommeraktion. Da könnt ihr 3 Monate lang gedruckt und auch digital die Blätter lesen. Es gibt noch ein kleines Geschenk obendrauf und das Ganze gibt es für 18 Euro. Das ist unser super Sommerpreis sozusagen. Das läuft jetzt noch ein paar Wochen, aber greift da gern zu. Ihr könnt es online bestellen auf blätter.de/sommer. Das verlinken wir auch in der Folgenbeschreibung dieses Podcasts.
Endlich mal Zeit, die Blätter auch vollkommen durchzulesen dann im Sommer.
Genau.
Dann geht's weiter mit Steffen. Und Tessa kommt gleich nach den Interviews wieder zu uns ins Studio.
So ist es. Bis später.
Bis gleich.
Bis gleich. Heute, an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen, startet der NATO-Gipfel in Den Haag. Dabei geht es auch um Aufrüstung. Die Mitgliedstaaten wollen künftig 3,5 bzw. sogar 5% ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren. Das Ziel ist, dass Europa sich auch ohne die USA verteidigen könnte. Zum Beispiel auch gegen den Neoimperialismus aus Russland, vor dem viele Staaten in Osteuropa schon lange warnen. Ob die Aufrüstung wirklich notwendig ist, darüber wird viel diskutiert, natürlich auch bei uns. Und ich freue mich, dass der Blätter-Redakteur Steffen Vogel jetzt hier ist. Sein Artikel trägt den Titel »Was der Westen nicht wissen will. Mit Osteuropa die neue Kriegszeit begreifen.« Hallo Steffen.
Hallo, grüß dich.
Ja, wenn die NATO jetzt aufrüstet, ist das auch ein Erfolg für die Staaten in Osteuropa, die ja schon lange begonnen haben, stärker in Verteidigung zu investieren. Müssen wir in Westeuropa uns eingestehen, dass wir jahrelang möglicherweise nicht richtig hingehört haben, wenn aus Osteuropa vor Putin gewarnt wurde?
Das müssen wir zweifellos. Ich habe für den Artikel nochmal ältere Texte aus dem Jahr 2014 gelesen, die entstanden sind rund um die Maidan-Proteste in der Ukraine und die nachfolgende Besetzung der Krim durch russische Truppen und den Einmarsch von nicht gekennzeichneten Truppen, sogenannten grünen Männchen im Donbass. Und damals haben schon in Polen, in der Ukraine, in vielen osteuropäischen Staaten Leute sehr klar davor gewarnt, dass es bei diesem Einmarsch keineswegs nur um die Krim oder um diese begrenzte Region gehen würde, sondern dass dahinter sich was viel Größeres zusammenbraut. Das waren Intellektuelle, das waren ehemalige Dissidenten, Politiker, ein großes Spektrum in den jeweiligen Gesellschaften, die sehr eindringlich davor gewarnt haben, aber das haben wir im Westen eher so als Hysterie abgetan, als Russophobie. Wir haben gedacht, das ist ein Regionalkonflikt und den kann man mit dem Minsker Vereinbarung schon einhegen und wir können uns dann wieder anderen Krisen widmen. Und ja, 2022 sind wir dann böse erwacht und haben gesehen, es ist doch was Größeres. Beziehungsweise nicht alle von uns haben das gesehen, nicht alle von uns wollen das sehen. Es gibt ja immer noch die Debatte darüber, ob das denn wirklich was Größeres ist. Und noch ist dieser Erkenntnisprozess, welche Gefahr vom imperialistischen Russland ausgeht, in Teilen der Gesellschaft gar nicht vonstatten gegangen.
Du hast ja gerade gesagt, wir haben die Augen davor verschlossen, wir haben gedacht, das sind Regionalkonflikte. Ist das so eine Art Arroganz, dass wir gedacht haben, wir haben hier die Großmächte und die osteuropäischen Staaten, die sind so eine Art Pufferzone geografisch. Haben wir die einfach nicht ernst genommen, weil wir zu arrogant sind?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Es gibt generell ja ein großes kulturelles Desinteresse an den Staaten östlich der ehemaligen Zonengrenze. Das fängt schon mit so ganz einfachen Dingen an, wie dass wenig Literatur aus dieser Gegend gelesen wird, dass keine primären Urlaubsziele sind für Deutsche oder auch generell für Westeuropäer. Und das setzt sich fort auf der Ebene der Politik, wo es ja diese Tradition gibt, tatsächlich eher über die Köpfe dieser Staaten hinweg mit Russland ein Auskommen zu suchen.
Da fällt mir sofort Polen ein.
Genau. In Polen ist man da demgegenüber eben besonders empfindlich, weil es da eben eine sehr lange Geschichte gibt, Polen zwischen diesen beiden Großmächten Russland und Deutschland aufzuteilen. Natürlich im Molotow-Ribbentrop-Pakt, aber auch schon vorher im 18. Jahrhundert, als Polen zerschlagen wurde und zerteilt wurde zwischen Preußen, dem Zarenreich und Österreich-Ungarn. Und dementsprechend gibt es in Polen ein Sensorium dafür, wenn Deutschland und andere westliche Mächte anfangen, über die Köpfe der Mittelosteuropäer irgendwelche Separatdeals mit Russland zu schließen, wie das jetzt zum Beispiel bei Nord Stream 2 gemacht wurde.
Das heißt, es fehlt auch so ein bisschen die Empathie, sich vorzustellen, wie das ist, dass man in einem Staat lebt, dessen Souveränität nicht selbstverständlich ist.
Ja, ich glaube, es fehlt allein schon das Wissen darum. Für Länder wie Frankreich oder Italien war die Eigenständigkeit lange nichts, was man irgendwie grundsätzlich verteidigen musste. Klar, Frankreich war im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzt, aber die polnische Erfahrung ist demgegenüber viel radikaler, weil Polen wurde nicht einfach besetzt, es wurde einfach zerteilt und wie ein Beutestück, das man zwischen zwei Jägern zerschneidet und aufteilt. Und noch viel stärker war das natürlich im 18. Jahrhundert, als Polen wirklich aufhörte zu existieren und nur noch im Untergrund in kleineren Zirkeln als Erinnerung bewahrt wurde. Und das sind Erfahrungen, die viele westeuropäische Staaten so nicht gemacht haben und die sie, glaube ich, auch nur begrenzt nachvollziehen können, auch weil die kulturellen und persönlichen Verbindungen während des Kalten Krieges, weil die stark gekappt worden sind durch diesen eisernen Vorhang und es da einfach an Wissen fehlt.
Man hört ja auch von vielen Leuten, dass sie sagen, naja, der Krieg in der Ukraine, das ist ja eigentlich nur, dass Russland sich das zurückholt, was ihm sowieso gehört. Das ist ja quasi die russische Doktrin. Es steckt dahinter auch so ein bisschen der Gedanke, diese kleinen Staaten, die haben gar kein Recht auf ihre eigene Souveränität, weil eigentlich gehören sie ja kulturell und religiös und so weiter zum russischen Kulturraum.
Ja, das Nichtwissen, das ich gerade angesprochen habe und die Ignoranz und der Unwille, sich mit diesen Gesellschaften überhaupt zu beschäftigen, macht natürlich anfällig für Propaganda oder für die Übernahme von Deutungsmustern. Und in Deutschland haben wir ganz lange das russische Deutungsmuster übernommen, dass die Ukraine und andere Staaten Teil der russischen Welt seien und gar keine eigene Geschichte haben, keine eigene Kultur, keine eigene Sprache. Das ist faktisch falsch, aber es ist noch sehr in den Köpfen drin. Und es ist, glaube ich, nicht ohne Grund, dass ukrainische Denker, aber auch mittelosteuropäische Denker das als eine Form von notwendiger Dekolonialisierung beschreiben, die eben nicht nur mit Blick auf die ehemaligen Kolonien in Afrika oder Asien zu leisten sei, sondern eben auch mit Blick auf die russische Landnahme in Europa und die kolonialen Deutungsmuster, die von russischer Seite aus verbreitet wurden, um diese Landnahme historisch zu rechtfertigen.
Und nicht zuletzt geht es ja auch um einen großen Wirtschaftsraum. Vielleicht sollten wir uns da auch nochmal fragen, warum spielt vielleicht auch unsere eigene Abhängigkeit von russischem Gas und Öl eine Rolle dabei, dass wir die Augen vor vielem verschlossen haben?
Da spielen, glaube ich, mehrere Motive eine Rolle. Es hat natürlich die wirtschaftliche Komponente, die du erwähnst. Mit Russland als großem Rohstofflieferant lassen sich gute Geschäfte machen. Das ist ein Argument, das ja heute auch immer noch wieder vorgebracht wird, dass uns das billige Gas für unsere Industrie fehlt. Das bringen manche Politiker ja mittlerweile wieder ganz, ganz schamlos vor. Dazu gesellt sich natürlich immer noch die Vorstellung, dass man mit ökonomischer Kooperation auch politischen Wandel anstoßen kann. Die klassische Formel des Wandel durch Handel. Und was es natürlich noch aus deutscher Sicht noch schwieriger macht, ist, dass der Wunsch nach guten Beziehungen mit Russland sich immer auch verbunden hat mit dem Wunsch nach historischer Aussöhnung. Denn es ist ja natürlich so, dass die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg einen besonders hohen Blutzoll errichten musste, dass die dortige Bevölkerung massiv unter der Besatzung durch die Wehrmacht gelitten hat. und dass die Rote Armee einen großen Anteil an der Niederschlagung des Nazireiches hatte. Dieses Bewusstsein für diese historische Schuld ist natürlich auch ein starkes Motiv dafür gewesen, gute Beziehungen mit Moskau anzustreben. Wobei, und das ist jetzt ein Punkt, wo wir wieder auf die Ignoranz zurückkommen, es wurde gern dabei übersehen, dass die Sowjetunion ja nicht deckungsgleich mit Russland war, sondern dass der Blutzoll, der da errichtet wurde, in einem hohen Maße Belarus und die Ukraine getroffen hat, wo die Wehrmacht dann ja aus geografischen Gründen zuerst durchkam, bevor sie Russland erreicht hat. Aber es hat eben lange diese umgangssprachlich immer noch stark präsente Gleichsetzung von Russland mit der Sowjetunion gegeben, woraus sich eben dieser moralische Anspruch abgeleitet hat.
Das hat man ja jetzt auch in den Diskussionen gesehen zum Ende des Weltkrieges, ob man Russland einladen soll als Vertreter der Sowjetunion. Zuletzt hat das Manifest von Rolf Mützenich, dem ehemaligen SPD-Fraktionschef, und Ralf Stegner für Diskussionen gesorgt. Also in diesem Manifest wird davor gewarnt, nur in Verteidigung zu investieren und nicht das Gespräch mit Russland zu suchen. Hast du das Gefühl, Sie sprechen wirklich einen großen Teil der Bevölkerung an?
Also Sie sprechen zumindest einen relevanten Teil der Bevölkerung an. Es gibt dieses Unbehagen an Aufrüstung, es gibt dieses Unbehagen an der Konfrontation mit Russland, es gibt die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges. Wenn ich diesem Manifest irgendetwas abgewinnen wollen soll, dann wäre das, dass es gut ist, wenn dieses Unbehagen von integren Demokraten wie Mützenich aufgegriffen wird und nicht nur von Kreml-Sprechapparaten wie Sarah Wagenknecht. Davon abgesehen finde ich dieses Manifest tatsächlich inhaltlich erschreckend. Also es kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Russland die zivile Infrastruktur der Ukraine so massiv bombardiert hat wie noch nie in diesem ganzen 3 Jahren Krieg. Es kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Wladimir Putin alles dafür getan hat, die Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul platzen zu lassen, indem er unerfüllbare Maximalforderungen gestellt hat, indem er eine drittrangige Delegation dorthin geschickt hat. Das kommt zu einem Zeitpunkt auch, an dem Donald Trump große Zweifel daran lässt, ob die USA unter ihm Europa verteidigen werden, ob die USA weiterhin die Ukraine unterstützen werden. Und just in diesem Moment platzt dieses Manifest, in dem davon geträumt wird, wieder gute Beziehungen mit Russland aufzunehmen. Da frage ich mich schon, was haben die Verfasser in den letzten 3 Jahren so mitbekommen von der Welt? Welche Realitätswahrnehmung haben die? Und
so hat es der Verteidigungsminister Boris Pistorius ja auch formuliert. Er hat gesagt, kompletter Realitätsverlust.
Ja genau, das ist ja natürlich auch ein starker Angriff auf Pistorius. Pistorius wird nicht namentlich genannt, aber die Stoßrichtung des Manifestes ist ja ganz klar zu sagen, es gibt hier im Westen einen Aufrüstungsfuror, es gibt eine Hysterie. Der Westen ist im Grunde derjenige, der eskaliert. Gibt es ein paar pflichtschuldige Formulierungen in dem Manifest, dass der russische Angriffskrieg verurteilt wird, aber eigentlich ist der Adressat dieses Manifestes Deutschland und der Westen, denen im Grunde vorgeworfen wird, dass sie konflikteskalierend agieren. Und
das ist ja eigentlich Teil der russischen Propaganda, ne?
Genau, und das ist aber auch eine erstaunliche Ignoranz. Also da zeigt sich, dass ein Teil der Gesellschaft, für den diese Verfasser eben stehen, immer noch nicht bereit ist, von ihrem traditionellen Russlandbild abzurücken und ganz grundsätzlich nicht bereit sind, einer Gefahr ins Auge zu sehen. Das ist ja ein beliebter Mechanismus. Wenn einem die Konsequenzen aus einer Gefahr nicht gefallen, dann leugnet man die Gefahr. Das haben wir bei der Klimakrise, sehen wir das ganz stark. Das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Verdrängung und Leugnung sind psychologisch entlastend und dann minimiert man lieber das Problem oder leugnet es ganz, als sich den möglicherweise unangenehmen Konsequenzen zu stellen.
Wie konkret siehst du die Gefahr wirklich, dass Russland in der Lage wäre, jetzt weitere Länder in Europa anzugreifen?
Ich halte diese Gefahr schon für eine, die man auf jeden Fall ernst nehmen muss. Denn wir sehen an den Äußerungen aus dem Kreml, aus dem letzten Monat, aber auch aus den letzten 3 Jahren, dass das eigentliche Ziel ja keineswegs nur in der Unterwerfung der Ukraine besteht, was ja schon schlimm genug wäre, sondern es wird immer wieder explizit gesagt, das eigentliche Problem für uns ist die NATO-Osterweiterung und die will man rückabwickeln. Und jetzt mit Donald Trump im Weißen Haus, mit jemandem, bei dem man nicht genau weiß, ob er die NATO-Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 wirklich ernst nimmt, jetzt wäre für Russland genau das Zeitfenster, um die Stabilität dieses Bündnisses zu testen. Und wenn Putin das erreichen könnte, wäre das für ihn natürlich ein riesiger Erfolg, wenn es darum geht, die westliche Ordnung zu destabilisieren, die EU zu destabilisieren und wieder beherrschenden Einfluss in Mittelosteuropa auszuüben.
Du hast ja auch die Schriften in deinem Artikel zitiert von Putin, die er schon sehr früh verfasst hat. Also gibt es denn wirklich Anhaltspunkte, dass er außerhalb der Ukraine noch weiter sich ausdehnen möchte?
Ja, die gibt es. Die gibt es auf ideologischer Ebene. Du hast die Texte genannt. Davon gibt es einige und die sind in ihrer Lesart eindeutig. Es gibt außerdem natürlich die konkrete militärische Faktenlage, dass Russland eben ganz massiv aufrüstet, die Armee massiv vergrößert, die Produktion von Panzern und Drohnen massiv hochgefahren hat, gerade Truppen an die finnische Ostgrenze verlegt hat. Und es gibt eben die lange imperialistische Tradition Russlands, die zurückreicht bis zu Peter dem I. und die in diesen ganzen 300 Jahren nie gebrochen worden ist und die im Gegenteil, die Putin sogar ganz massiv wiederbelebt hat. Und die militärischen Interventionen, die er gemacht hat, Georgien 2008, Ukraine 2014, Ukraine 2022, die Diskussionen, die in Russland im Staatsfernsehen geführt werden, ob man nicht jetzt doch über Odessa einen Landkorridor nach Transnistrien, also nach Republik Moldau, freikämpfen sollte. All diese Debatten, die fügen sich zu einem Muster, wo man klar erkennen kann, da steht ein imperialer Anspruch hinter. Und diese Gefahr nicht ernst zu nehmen, weil man die Aufrüstung nicht mag, das halte ich für fahrlässig.
Jetzt bei der NATO hat ja auch Spanien gesagt, ach, ist das denn wirklich nötig, dass wir so viel investieren? Spanien liegt natürlich weit weg von der russischen Einflusssphäre. Aber da gibt es schon auch grundsätzliche Bedenken gegen diese Gewaltspirale. Und das würde ich jetzt gegen Ende doch nochmal aufgreifen wollen, weil das bleibt ja. Es bleibt ja das Unbehagen auch von vielen Menschen, die zwar sagen, okay, natürlich müssen wir unsere Demokratien verteidigen können, aber Aufrüstung kann doch nicht der Weg sein. Wo führt es uns hin, wenn wir nicht Gespräche suchen? Also siehst du da irgendwie eine Lösung, wie man aus so einer konfrontativen Spirale rauskommen kann eines Tages?
Ja, ich fürchte, auch da müssen wir uns einer unangenehmen Einsicht stellen, nämlich, dass die Deeskalation gerade nur parallel verlaufen kann zur Abschreckung und Aufrüstung. Weil die Aussicht, dass die USA sich militärisch aus Europa zurückziehen werden, die ist real und konkret. Es gibt die entsprechenden Ankündigungen schon lange vor Trump und jetzt werden sie beschleunigt. Und den Europäern fehlen dann einfach bestimmte militärische Fähigkeiten, Luftabwehr, Aufklärung und so weiter. Und allein das macht die Forderung nach erhöhter Investitionen in die Verteidigung schon plausibel. Gleichzeitig hast du natürlich recht, eine fortwährende Aufrüstungsspirale und eine fortwährende Verfeindung sind per se natürlich nicht zukunftsfähig. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo man wieder
ins Gespräch kommt einfach, oder? Also wirklich ins Gespräch kommt.
Wo man wirklich ins Gespräch kommt, genau. Der Punkt aber, den viele, glaube ich, immer noch übersehen ist, für ein Gespräch braucht es einfach zwei. Die Gesprächsbereitschaft auf westlicher Ebene hat es ja immer gegeben. Im Februar 2022 haben Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Joe Biden und andere immer noch versucht, irgendwie einen Dialog hinzubekommen. Es hat nichts genützt. Und auch jetzt würde ich nicht unterstellen, dass auf europäischer Seite von europäischen Regierungen kein Interesse an diplomatischen Lösungen mit Russland besteht. Im Gegenteil, die Diskussionen, die du angespielt hast rund um Pedro Sanchez, die zeigen ja, dass eigentlich viele europäische Regierungen viel lieber diesen Konflikt möglichst schnell beenden würden, statt irgendwie das Geld, das man für andere Dinge auch gut gebrauchen könnte, in die Rüstung zu stecken. Aber dieser ganze gute Wille oder diese ganzen Diskussionen nützen nichts, solange die Position im Kreml verhärtet bleibt und solange dort Maximalforderungen erhoben werden, wie die Unterwerfung der Ukraine, die indiskutabel sind. Ich glaube, der Gegensatz zwischen Diplomatie und Abschreckung, das ist ein falscher. Selbst in Phasen des heißen Krieges gibt es immer Diplomatie und die ist immer nötig. Aber aus einer Position der Schwäche heraus wird das russische Regime, die Europäische Union niemals ernst nehmen.
Also wir haben es ja eben schon angesprochen, Putin kämpft ja mit verschiedenen Mitteln. Es geht ja jetzt in unserer Debatte auch nicht nur darum, dass wir Verteidigungsausgaben erhöhen oder dass wir hochrüsten. Wir müssen uns ja auch auf ganz andere Weise noch verteidigen.
Ja, es ist wichtig, dass du das sagst. Wir dürfen uns natürlich nicht in so einer technischen Debatte um verschiedene Waffengattungen verlieren, sondern ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, wofür dieses Regime in Moskau steht und was das will. Das ist ein zutiefst antidemokratisch, antifreiheitliches, im Grunde rechtsradikales Regime, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, nicht nur den eigenen Einflussbereich auszudehnen, sondern das ganz gezielt, schon lange vor Kriegsausbruch, daran gearbeitet hat, die liberale Demokratie in Europa zu unterminieren. Es ist kein Zufall, dass hohe Geldsummen von regimenahen Quellen an den Rassemblement National in Frankreich geflossen sind, an die Lega in Italien, dass es gute Kontakte zur AfD in Deutschland gibt. Genau diese rechtsextremen Kräfte werden eben gefördert. Einerseits, weil es da ideologische Übereinstimmung gibt, dieser Vorstellung einer autoritären Führung und Nationalismus, der Queerfeindlichkeit. Aber eben auch, weil diese Kräfte natürlich daran arbeiten, die Europäische Union von innen zu unterminieren. Und wenn wir über Aufrüstung gegenüber Russland diskutieren, dann diskutieren wir natürlich auch darüber, das Maß an Freiheit, das wir hier erreicht haben, dass wir das verteidigen gegen so eine revisionistische, ich sag's nochmal, rechtsradikale Macht, die da im Kreml sitzt und die genau das ganz gezielt angreift.
Du beschreibst das in deinem Artikel ja auch sehr schön, dass viele Menschen in Osteuropa die Errungenschaften, die wir im Westen haben und die wir für selbstverständlich nehmen, noch sehr hochhalten und bereit sind, dafür auch wirklich zu kämpfen, um das zu verteidigen. Warum fällt uns das so schwer, das so zu sehen?
Weil wir vieles als selbstverständlich nehmen, was eigentlich gar nicht selbstverständlich ist. Wir haben in Westeuropa eine lange Periode des Friedens erlebt. Wir haben erlebt, dass ehemalige Todfeinde wie Deutschland und Frankreich gemeinsam etwas aufgebaut haben, gemeinsam ein vereintes Europa erschaffen haben, das immer größer wurde, indem sich Länder angeschlossen haben, die ihre diktatorische Herrschaft abschütteln konnten, wie Spanien, Griechenland, Portugal, später dann die mittelosteuropäischen Staaten. Und wir nehmen das als so selbstverständlich, all diese historischen Errungenschaften, dass wir uns vorrangig auf die negativen Seiten konzentrieren. Aber wir vergessen darüber, glaube ich, viel zu oft das Erreichte. Und das sehen Leute von außen, an unserer Peripherie, wie in der Ukraine oder wie in Georgien, die sich bei ihren Protesten in die Europapfanne hüllen, die auch bei proeuropäischen Protesten wirklich sterben, wie auf dem Maidan, wo damals ja Scharfschützen auf die proeuropäischen Demonstranten geschossen haben. Die sehen das, glaube ich, klarer, was für ein Potenzial wir hier haben. Und wer das auch klar sieht, ist natürlich Putin, der das nicht ohne Grund massiv bekämpft, weil es ein Gegenmodell zu der Art von Herrschaft ist, die er ausübt und verteidigt.
Danke, Steffen, dass du gekommen bist, um mit mir über deinen total interessanten und auch sehr historisch tiefgründigen Artikel zu sprechen. Ich lese ihn.
Dankeschön.
Die ganze Welt schaut gebannt auf den neuen Kriegsschauplatz Iran. Aber während noch Bomben zwischen Teheran und Tel Aviv fliegen und über mögliche Folgen für die Region diskutiert wird, geht auch der Krieg im Gazastreifen weiter. Sogar heftiger denn je und weniger beachtet denn je. Der Nahost-Experte René Wildangel hat in der Juli-Ausgabe der Blätter einen sehr persönlichen Artikel über die aktuelle Situation in Gaza geschrieben. Ich freue mich, dass du heute wieder hier im Podcast bist, René, um darüber zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch wenn Freude bei dem Thema vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerät.
Ja, dein Artikel, du sprichst es ja auch gerade so ein bisschen an, spiegelt auch Wut und Trauer über die Situation sehr stark wider. Du hast palästinensische und israelische Freunde. Was hörst du denn aktuell von deinen Kontakten, von deinen Freunden im Gazastreifen?
Naja, das Problem fängt schon damit an, dass es natürlich sehr schwer ist, und das gilt schon seit längerer Zeit, überhaupt Kontakt zu halten, weil die Situation natürlich extrem schwierig ist. Wir sind immer noch in einer Kriegssituation, es fallen Bomben, es gibt weitgehend keine Elektrizität, es gibt kein Internet, es gibt keine Versorgung. Also die Lage ist in allen Belangen wirklich extrem schwierig, und das gilt auch für die Kommunikation. Und das heißt, für mich ist es schwierig, mit Freunden zu reden. Das heißt aber vor allen Dingen für die Menschen im Gazastreifen ist es schwierig, mit ihren Verwandten außerhalb des Gazastreifens Kontakt zu halten. Und man macht sich natürlich wahnsinnige Sorgen, wenn man einfach einige Tage nichts hört, aber jeden Tag die Bilder sieht, die Nachrichten liest von weiteren, im Moment sind es um die 100 Menschen, die dort pro Tag getötet werden. Und es sind leider in einer großen Zahl Zivilisten. Das heißt, die Sorge ist immens. Hören tut man relativ wenig. Ich glaube, das meiste, was wir jetzt hören und wissen, erfahren wir von Menschen, die vor Ort waren, zum Beispiel von humanitären Helfern, von Ärztinnen und Ärzten, von Krankenpflegern, die versuchen, in den ja kaum noch existierenden Gesundheitsstrukturen dort irgendetwas zu tun, und die eigentlich fast alle, wenn sie rauskommen, den Satz sagen: Ich habe noch nie so etwas Schlimmes erlebt, ich habe noch nie so etwas gesehen. Das sind Menschen, die zum Teil jahrzehntelang in den Krisengebieten dieser Welt unterwegs sind. Und das zeigt so ein bisschen wirklich, wie schlimm die Lage vor Ort ist. Und es ist schwer, an Informationen zu kommen.
Journalisten sind ja auch gar nicht, ausländische Journalisten kommen ja auch gar nicht rein.
Ne? Das ist ein großes Problem. Israel behindert seit langer Zeit, seit Beginn dieses Krieges, nicht, dass Journalistinnen und Journalisten in den Gazastreifen kommen. Das sind eigentlich, nur in Anführungsstrichen, es sind palästinensische Journalistinnen und Journalisten oder auch Bürgerjournalisten, die irgendwie versuchen, Handyfilme zu machen, die auf Instagram berichten. Auch das zählt ja alles zu den Einzelheiten, die wir erfahren. Aber es gibt keine internationalen Journalisten, und auch der Zugang für UN-Organisationen ist massiv behindert. Wir wissen ja, UNRWA war, das Palästina-Hilfswerk hat keinen Zugang mehr. Und das ist alles ein Gesamtbild, was extrem schlimm ist.
Man kann sich das ja auch kaum vorstellen, ne? Also fast 3 Monate hat Israel ja die Hilfslieferungen in den Gazastreifen blockiert. Also wenn da von Hungersnot die Rede ist, also ich kann es mir kaum vorstellen und die wenigen Bilder, die dann eben kommen, sind eben auch einfach erschreckend. Jetzt gibt es wieder Hilfslieferungen, aber nicht in dem gleichen Ausmaß und sie werden auch ganz anders organisiert. Du hast es gerade angesprochen, UNRWA hat keinen Zugang mehr. Was läuft da eigentlich gerade schief?
Diese Blockade, die du angesprochen hast, die hat ja begonnen nach dem Bruch der Waffenruhe. Am 2. März hat Israel eine völlige Blockade verhängt. Das heißt, kein sauberes Trinkwasser, keine Nahrung ist in den Gazastreifen reingekommen. Und seitdem ist die Lage besonders dramatisch geworden. Und die Vereinten Nationen sprechen mittlerweile von der höchsten Hungerkrise. Da gibt es so eine Skala von 1 bis 5. Und 5 ist die schlimmste Situation. Das ist wirklich Hungersnot. Das wird mittlerweile für Hunderttausende von Menschen, über eine halbe Million Menschen im Gazastreifen so gesehen von den Vereinten Nationen. Das heißt, das ist wirklich eine absolut katastrophale Situation. Und diese Situation ist auch nicht beendet. Also diese Gefahr, die besteht weiter, auch wenn Israel entschieden hat, seit ungefähr Mitte Mai wieder erste Lieferungen reinzulassen. Aber nur sehr, sehr wenige über die Vereinten Nationen, die diese ganzen eingespielten Wege haben, die auch sagen, wir können das, wir wissen, wie wir zu den Familien kommen, wir wissen, wie wir zu den Kindern kommen. Das sind ja Strukturen, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden. Die Vereinten Nationen flehen, dass sie das wieder tun können, aber Israel und die Amerikaner haben sich für einen anderen Mechanismus entschieden und haben eine private Stiftung gegründet, die Gaza Humanitarian Foundation. Und das sind sehr undurchsichtige Strukturen und es ist halt vor allen Dingen bei der Verteilung dieser Hilfsgüter jetzt fast täglich zu ganz schlimmen Zusammenstößen gekommen. Nicht Zusammenstößen, sondern auf die Menschen wurde geschossen. Und zwar von der israelischen Armee, auch von kriminellen Banden. Und das ist einfach eine Katastrophe.
Also, aber wenn auch zu wenig da ist, kann man sich ja auch vorstellen, dass es da richtig so einen Kampf gibt.
Die Bilder sind dramatisch. Die Menschen stehen wirklich in einer Art Käfig und rennen los. Es ist kaum auszuhalten. Und das ist auch, glaube ich, was ich in diesem Artikel geschrieben habe, diese unwahrscheinliche Frustration, wenn man wie ich als Nahostexperte, jemand, der in Israel-Palästina lange Jahre gearbeitet hat, auch diese Lage immer wieder kommentiert. Uns fällt allen, glaube ich, mittlerweile nur noch wenig ein, weil das sind wirklich Bilder, die sind an Brutalität kaum zu überbieten.
Es heißt ja auch aus der Regierung von Netanyahu, von den Ultrarechten, ja, wenn wir da Lebensmittel liefern, dann füttern wir nur die Hamas.
Ja, also Empathie auf Seiten dieser Regierung würde ich gar nicht unbedingt erwarten. Die hat ja schon direkt nach dem natürlich auch sehr schlimmen 7. Oktober, ja, wir reden natürlich auch schwere Traumata auch auf beiden Seiten, aber die hat von Anfang an eigentlich klar gemacht, und da gab es ja diesen berühmt-berüchtigten, traurigen Satz von Yoav Gallant, der damals der Verteidigungsminister war, der am 9. Oktober gesagt hat, das sind keine Menschen im Gazastreifen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere. Und da wurde zum ersten Mal so eine Blockade verhängt.
Dazu passt ja auch, dass jetzt diese Hilfsgüter einfach nur in geringem Maße verteilt werden, dass sie an Stellen verteilt werden, von denen gar keiner vorher weiß. Und aber auch, dass das gar nicht im Norden mehr passiert, sondern im Süden des Gazastreifens. Ist da auch eine Strategie dahinter, die Leute mehr in den Süden zu treiben, oder?
In den Süden beziehungsweise in nur noch relativ kleine Zonen im Gazastreifen. Im Moment sprechen die Vereinten Nationen von 17%, indem diese, noch ungefähr 1,8, 1,9 Millionen, die im Gazastreifen wahrscheinlich noch sind, weil viele wurden getötet, einige 100.000 schon haben es geschafft, noch den Gazastreifen zu verlassen.
Vor kurzem ist ja auch das Bild wieder aufgetaucht, dieses KI-Bild Riviera de Gaza von Trump. Haben Palästinenser da überhaupt noch Platz?
Also diese Äußerungen von Trump, die waren ja sozusagen die Spitze des Eisberges. Also wenn er von einer Riviera im Gazastreifen spricht, sozusagen einem Gazastreifen ohne Palästinenser, dann sind das Dinge, die wir von dieser rechten und von den besonders extremistischen Stimmen in der israelischen Regierung eigentlich schon seit langem hören. Sie reden von einer Wiederbesetzung des Gazastreifens, sie sprechen von Vertreibung. Es wurde sogar eine Stelle gegründet, die dafür da sein soll, den Menschen bei der Ausreise aus dem Gazastreifen zu helfen, in Anführungsstrichen. Es wurden Verhandlungen mit Nachbarstaaten gemacht, mit Ägypten, mit Jordanien. Das sind natürlich Länder, die keine palästinensischen Flüchtlinge aufnehmen wollen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und die Palästinenser selbst wollen das ja auch nicht.
Warum sollten die auch weggehen?
Ja. Naja, andererseits, viele müssen jetzt weggehen, weil im Gazastreifen die zivilen Strukturen komplett zerstört sind. Das eine Thema, über was wir jetzt geredet haben, ist ja die schreckliche humanitäre Lage, dass hier wenig reingekommen ist. Das sind, wie gesagt, auch Kriegsverbrechen, das sind Verstöße gegen die Genfer Konvention. Das ist alles umfassend mittlerweile dokumentiert in zahlreichen UN-Berichten auch besprochen. Und das andere ist, dass wir einfach jetzt seit mittlerweile fast 2 Jahren massive Angriffe gesehen haben auf zivile Strukturen, auf die Zivilbevölkerung, natürlich auch auf die Hamas. Und wenn man jetzt diesen jüngsten Krieg im Iran sich angeschaut hat, dann hat man ja doch gesehen, Israel hat hier relativ gezielt Nuklearanlagen und militärische Anlagen des iranischen Regimes getroffen. Im Gazastreifen sieht es anders aus. Im großen Maße ist die Zivilbevölkerung getroffen worden, wird getroffen und nahezu alle zivilen Strukturen sind kaputt. Es gibt keine Schulen mehr, es gibt keine Universitäten mehr, es gibt keine Krankenhäuser mehr, es gibt keine Wasserleitungen mehr, es gibt keine Stromleitungen mehr. Also alles ist kaputt. Die Bilder haben ja die meisten Menschen wahrscheinlich mittlerweile im Kopf. Es ist wirklich eine endlose Ruinenwüste. Und auch diese Zahlen, die jetzt immer im Umlauf sind, wir sprechen dann von im Moment ungefähr 56.000 Toten, Hunderttausenden Verletzten. Aber die Menschen werden ja in Zukunft nicht überlebensfähig sein im Gazastreifen. Um zu überleben, brauchen sie ja auch Gesundheitsstrukturen, brauchen sie humanitäre Strukturen, brauchen sie Versorgungsstrukturen. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen für die Zukunft. Wird der Gazastreifen überhaupt überlebensfähig sein? Die Frage stellte sich übrigens schon vor dem 7. Oktober, aber jetzt natürlich nochmal massiv in einer ganz anderen Art und Weise.
Jetzt Montag gab es ein EU-Außenministertreffen und da wurde der Kommissionsbericht vorgelegt, in dem es heißt, Israel verstößt in Gaza gegen die Menschenrechte. Dann gab es eine Diskussion darüber, ob man nun Israel mit Sanktionen belegen soll, zum wiederholten Mal. Man hat das Ganze jetzt erstmal vertagt. Was denkst du, was wäre der richtige Weg?
Ich denke, wenn man nichts tut und dieses Problem sozusagen laufen lässt oder Sätze sagt, wie das müssen die Konfliktparteien selber irgendwie entscheiden, dann passiert das, was jetzt gerade passiert. Und ich glaube, wir sind in einer ganz schwierigen Situation, global gesehen gerade, wo Völkerrecht und Menschenrechte komplett erodieren und als Bezugsrahmen immer weniger Relevanz haben. Da hat Trump seinen Anteil dran, da hat Putin seinen Anteil dran, da haben viele andere ihren Anteil dran. Und wir leben in einer Welt, in der das in sehr besorgniserregender Weise immer mehr so ist, dass das Recht des Stärkeren gilt. Und wenn man solche Akteure nicht in irgendeiner Weise von außen daran hindert, dann ist das katastrophal. Und ich denke, dass die Europäische Union, wenn sie denn sagt, in unserer Nachbarschaft sind wir daran interessiert, dass dieser Konflikt irgendwann befriedet wird, dass es eine Perspektive nochmal gibt, dann muss sich die Europäische Union einmischen. Und dieser Bericht ist ein Zeichen dafür. Und wenn man das liest, das sind ja nur 3-4 Seiten, und auf denen werden aber 35 Völkerrechtsverstöße benannt mit Bezug auf die Blockade im Gazastreifen, mit Bezug auf die Angriffe, in Bezug auf die Verhinderung der Hilfe, aber auch in Bezug auf das Westjordanland, auf die Siedlungspolitik, die ja diese Regierung auch massiv vorantreibt. Und diese Regierung Netanyahu, die sagt ja auch eindeutig, Zwei-Staaten-Lösung ist für uns überhaupt nicht relevant. Wir wollen eine Wiederbesetzung im Gazastreifen. Westbank ist auch schon eine Ein-Staaten-Realität. Es geht immer mehr in Richtung Annexion. Und das ist völlig klar, wohin es läuft. Immer mehr Vertreibung ohne Intervention von außen wird sich daran nichts ändern lassen. Das heißt, in meinen Augen muss die EU sich nicht nur Gedanken machen, sondern sie muss Maßnahmen erlassen. Und das sind Sanktionierungen, die diese extrem negative Politik versuchen zu unterbinden.
Was sagen denn deine Kontakte in Israel, also gerade die regimekritischen? Also man muss ja auch immer wieder betonen, Hamas ist nicht gleich Palästinenser, Netanyahu ist nicht gleich Israelis. Es gibt ja noch genügend Israelis, die das auch kritisieren. Wünschen die sich auch mehr Engagement von Seiten der EU oder was wäre deren Strategie oder deren Wunsch?
Also wenn ich da über die Kontakte in der israelischen Menschenrechtsszene zum Beispiel rede, dann ist das auch ein eindeutiges Ja, weil die fühlen sich genauso hilflos und die fühlen sich auch von der Europäischen Union und auch von Deutschland alleingelassen. Weil denn diese großartige Staatsräson, die hierzulande proklamiert wird, die gilt ja letztlich als Freifahrtschein für die israelische Regierung, indem man israelisches Regierungshandeln hier toleriert. Und diese israelische Regierung trotz der massiven und dokumentierten Verbrechen immer wieder mit Samthandschuhen anfasst.
Also immerhin, jetzt wird das schon auch benannt, aber Konsequenzen hat es eben nicht, ne?
Das ist für israelische Zivilgesellschaft, die ein demokratisches Israel will, genauso deprimierend, denn diese Regierung, die will ja auch keine Demokratie. Wir haben in Israel wieder eine Debatte darüber, dass zivilgesellschaftliche Organisationen keine Förderung bekommen vom Staat. Und das gilt natürlich für all die, die aus dem Ausland gefördert werden, die regierungskritisch sind. Und all diese Organisationen, all diese Menschen, die sind unter Druck. Auch die Menschen, die sich mit tollem Mut und Einsatz in die Straße stellen in Tel Aviv, mit Bildern von Kindern, die im Gazastreifen getötet werden, die denen gedenken, die sagen, hört auf damit. Ja, das sind zum Teil dieselben, die auch wollen, dass die israelischen Geiseln freikommen, weil dieser ganze wahnsinnige Krieg auch in die Richtung keinerlei Fortschritte ja gebracht hat. Auch für die ist das wahnsinnig frustrierend, dass man so eine Regierung, die ja ein Bild hat von Israel, was ein Groß-Israel ist, was auf Vertreibung, auf Apartheid, auch das ist übrigens ein Begriff, der im EU-Report vorkommt, das ist im Westjordanland und auch in Israel selbst, dass hier einfach mit zweierlei Recht gemessen wird, das ist alles auch wahnsinnig frustrierend für die Menschen in Israel, die sich eigentlich was anderes wünschen.
Die Zukunft einer Zwei-Staaten-Lösung, das ist ja das, was international auch immer weiter gefordert wird, liegt ja auch in den Sternen mehr oder weniger, wenn man sich das so anguckt. Du hast es gerade angesprochen, im Westjordanland die jüdischen Siedlungen, die immer mehr werden, immer zahlreicher. Der Gazastreifen wird wahrscheinlich so lange bekämpft werden, bis wirklich kaum noch jemand dort ist. Siehst du eine Option für die Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch? Wer wird sich überhaupt noch dafür einsetzen?
Ja, man weiß kaum noch, was man auf die Frage antworten soll. Das ist ja noch offizielle Politik der Europäischen Union. Und es sollte eigentlich vor einer Woche nochmal eine Konferenz geben, die hatte Macron organisiert, zusammen mit dem saudischen Kronprinz, um dieses Thema nochmal auf die Tagesordnung zu setzen, die politische. Auch die arabischen Staaten wollen ja offiziell eine solche Zwei-Staaten-Lösung, wollen einen palästinensischen Staat. Diese Konferenz, die sollte in New York stattfinden, die wurde dann vertagt wegen des Kriegs, wegen des Angriffs auf den Iran. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dieses Thema weiter zu verfolgen, weil nochmal diese aktuelle israelische Regierung, die will ja davon gar nichts wissen. Nur man müsste sich dann eben mal überlegen, wie man zu so einer politischen Perspektive kommen will. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was können Akteure von außen tun, was kann die EU tun? Ich glaube, ohne Druck wird es nicht funktionieren. Und dann kommen wir wieder in diese Situation, wo wir in einer globalen Lage sind, wo zahlreiche Konflikte gerade eskalieren, wo wir einen Präsidenten Trump haben, der seine eigenen Interessen verfolgt und der offensichtlich diese eigenen Interessen in dem engen Bündnis mit Israel sieht. Und von daher, wenn das Thema wirklich noch realistisch sein soll, dann muss man dafür etwas tun, dann muss man dafür klare Ziele benennen und handeln.
Herzlichen Dank, René Wildangel. Danke, dass du gekommen bist und vielen Dank für den wirklich sehr lesenswerten Artikel.
Danke auch.
Um die Migration einzudämmen, setzt die Europäische Union verstärkt auf Abschottung. Und zwar bereits an den Außengrenzen. Eine Schlüsselrolle dabei spielt Tunesien. Das nordafrikanische Land ist eines der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa, vor allem nach Italien, gelangen wollen. Seit einem umstrittenen Abkommen mit der EU vor 2 Jahren hat Tunesien die Kontrolle an seiner Küste massiv verschärft. Aus Sicht der EU mit Erfolg. Die Überfahrten sind letztes Jahr allein um 80% zurückgegangen. Zu welchem Preis allerdings? Darüber spreche ich jetzt mit Vanessa Barisch. Sie ist freie Journalistin in Augsburg und seit einigen Jahren in Tunis. Hallo Vanessa.
Hallo, danke für die Einladung.
Tunesien hat der EU zugesagt, die Migranten aufzuhalten. Aber aktuell halten sich in Tunesien knapp 20.000 afrikanische Flüchtlinge noch in illegalen Camps auf. Sie haben keinen Status, keine Rechte. Wie ist die Situation da vor Ort?
Ja, also die Situation ist auf jeden Fall sehr schlecht. Also viele leben in Camps, in Olivenhainen, nahe der Küste, von der sie aus nach Europa überfahren wollen. Oft werden diese Zelte und Camps niedergebrannt von den Behörden. Im Mittelmeer finden Pushbacks von der tunesischen Küstenwache statt. Und es werden auch aus dem Festland von Tunesien Menschen in die Wüste, zum Beispiel an der algerischen oder libyschen Grenze, abgeschoben.
Und dazu kommt ja auch noch, dass die tunesische Regierung auch noch ganz offen gegen die Flüchtlinge hetzt.
Natürlich. auch noch ein wichtiger Aspekt, dass seit 2022 eigentlich da ein sehr rassistischer Diskurs vom Staatspräsidenten Kais Said angeschlagen wird, der die Angst verbreitet, dass die tunesische Bevölkerung von einer afrikanischen Bevölkerung in der Bevölkerungszahl wieder überholt wird. Und das hat dann auch verstärkt in der Gesellschaft zu Rassismus geführt. Es gab teilweise richtige Hetzjagden in der Küstenstadt Sfax auf Migrantinnen, die natürlich auch keine Arbeitsmöglichkeiten mehr haben in Tunesien, weil die Behörden da verstärkt kontrollieren. Es ist nicht möglich für tunesische Migrantinnen, ihren Status zu legalisieren, wenn sie illegal eingereist sind. Und somit tragen auch tunesische ArbeitgeberInnen ein Risiko, wenn sie diese Menschen anstellen. Also leben sie unter schwersten Bedingungen und in der ständigen Angst, illegal zurückgepusht zu werden an die Landgrenzen Tunesiens.
Du hast jetzt gerade Hetzjagden erwähnt, aber gibt es auch Tunesier und Tunesierinnen, die da Empathie haben, die sich um die Geflüchteten kümmern oder sind die komplett auf sich allein gestellt?
Also es gibt an sich schon auch eine große Solidarität, aber die wird illegalisiert vom Staat. Es gibt mehrere MigrationsaktivistInnen, die eben gerade in der humanitären Hilfe sich befunden haben, die im Gefängnis sitzen seit über einem Jahr. Was halt natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass auch der Diskurs zur Migration unterbunden wird. Es ist sehr schwierig für JournalistInnen mittlerweile zu berichten über Migration in Tunesien und eben das Vorgehen der Behörden. Also tunesische JournalistInnen selber, zum Beispiel Sonja Dahmani, sitzen deshalb ebenfalls im Gefängnis. Es gibt auch einen dänischen Journalisten, der eine Reportage aus der Hafenstadt Sfax machen wollte, der dann mit einem Ausreiseverbot von einem halben Jahr belegt war. Und somit ist eben das, auch die Berichterstattung über das Thema mittlerweile stark eingeschränkt.
Nicht wenige Tunesier reihen sich ein in die Reihe der Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Warum wollen denn die Tunesier aus ihrem eigenen Land weg?
Ja, also seit Jahren ist die wirtschaftliche Lage in Tunesien im Abwärtstrend. Die Inflation ist aber stabil bei 10%. Und es gibt wenige qualifizierte Arbeitsmöglichkeiten und generell ist es schwierig, sich in Tunesien noch zu finanzieren. Es gab 2022 eine Statistik, die besagte, dass 55% der TunesierInnen am Ende des Monats nicht mehr satt werden, was natürlich eine enorme Zahl ist und also darauf hinweist, dass eben die Grundbedürfnisse zu decken zunehmend schwierig wird in Tunesien. Was dann halt auch noch dazu kommt, ist, dass immer so ein bisschen ein Staatsbankrott wie ein Damoklesschwert über Tunesien schwebt 2023, weil die Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt bei 90% und dass das natürlich sehr, sehr gefährlich und dann würden wir eine ähnliche Situation erleben wie im Libanon vielleicht und das ist wahrscheinlich auch der Grund oder einer der Gründe, wieso dann die EU mit dem Memorandum of Understanding, das sie mit Tunesien im selben Jahr abgeschlossen hat, eben auch versucht hat, finanziell Tunesien unter die Arme zu greifen, um diesen Staatsbankrott zu verhindern und damit halt noch mehr Migration auch aus von der tunesischen Bevölkerung selbst zu verhindern, die ja zum Beispiel 2024 bereits 12% der Ankünfte in Italien ausgemacht hatte.
Tunesien ist für mich eigentlich vor allem das Land, das im arabischen Frühling als Hoffnungsträger damals da stand. Also aus Tunesien kam ja der Anstoß eigentlich für den arabischen Frühling, die sogenannte Jasmin-Revolution. Wie steht es denn heute um die tunesische Demokratie?
Genau, also Tunesien war das erste Land in der Region, das mit Massenprotesten erfolgreich den ehemaligen Diktator Ben Ali zur Flucht bewegt hatte. Und hat danach tatsächlich erfolgreich einen Demokratisierungsprozess durchlaufen. Für Jahre lang war Meinungsfreiheit gegeben, Menschen- und Bürgerrechte wurden in Tunesien geachtet. Und das hatte dann aber 2021 einen Rückschlag erlebt. Das war dann mitten der Covid-Pandemie, als der bis heute amtierende Präsident Kais Said den Notstandsartikel ranzog, um das Parlament einzufrieren und die Regierung abzusetzen. Er hat danach das Parlament tatsächlich nie wieder zurück eingesetzt, sondern einen Staatsumbau begonnen, indem er die Gewaltenteilung weitgehend abgeschafft hat und eine neue Verfassung ausgearbeitet hat und die eben die Gewaltenteilung nicht mehr garantiert. Er hat weitere Gesetze auch zum Beispiel zur Einschränkung der Pressefreiheit erlassen unter dem Vorwand der Fake-News-Bekämpfung.
Es gab jetzt auch so spektakulären Schauprozess, wo mehr als 40 Menschen langjährige Haftstrafen bekommen haben. Anwälte, Journalisten, Oppositionelle. Gab es denn überhaupt Reaktionen von Seiten der EU zum Beispiel, die ja sehr stark mit Tunesien zusammenarbeitet?
Genau, also die waren sehr zurückhaltend. Gerade die EU selber hat sich eigentlich kaum dazu geäußert. Sie sprach vor einem Heavy Verdict und das war alles. Deutschland fand dann etwas deutlichere Worte. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass eben sich Europa in eine Abhängigkeitsposition mit Tunesien begeben hat, weil das oberste Ziel Europas in den Beziehungen mit Tunesien eben die Einschränkung von Migration ist. Sie wollen auf keinen Fall Migration über Tunesien nach Europa haben und können deswegen das Land eben nicht mehr so stark kritisieren, weil sie sonst Angst haben, dass Reis Sayed die Kooperation mit ihnen aufkündigt und dass quasi das Tor nach Europa wieder offen steht.
Aber es hat ja anders angefangen, also direkt im arabischen Frühling und danach, da hat ja auch die EU und auch Deutschland vor allem sehr viel Energie und Empathie und Enthusiasmus reingesteckt in den Aufbau von demokratischen Strukturen. Es gab die Transformationspartnerschaft und ähnliche Programme. Wann kam es denn da zu so einem Paradigmenwechsel, dass plötzlich der Grenzschutz oder die Unterstützung in der Polizeiarbeit so wichtig wurde?
Ja, also es gibt ja die Enthüllung von Frag den Staat, die enthüllt haben, dass bereits 2019 solche Projekte liefen. Zum Beispiel hat Deutschland mit Hilfe der Bundespolizei Ausbildungszentren und Ausbildungen bereitgestellt für das tunesische Militär und Grenzbehörden. Sie haben auch Material finanziert, zum Beispiel Speedboote und zuletzt wurden auch von der Europäischen Union Drohnen zur Verfügung gestellt, eben um diese Saarzone rund um Tunesien noch besser überwachen zu können. Und das ist eben so ein Paradigmenwechsel, der weggeht von dieser wertegeleiteten Politik, eben die Tunesien sehr lange auch auf, glaube ich, auf eine ehrliche Weise seitens Deutschland und der EU begleitet hatte, um einen wirklichen Demokratisierungsprozess schaffen zu können. Also da waren viele Projekte, zum Beispiel zur Emanzipation von der LGBTI-Plus-Community. Es gab auch Projekte zum Schutz von MigrantInnen. Es gab Projekte, die die Zivilgesellschaft ausgebildet und gestärkt haben. Und diese Projekte werden nach und nach zurückgefahren. Und da sieht man schon, dass also diesen Demokratisierungsansätzen oder auch eben die Unterstützung von Zivilgesellschaften in diesen sich immer weiter autokratisierenden Ländern viel weniger Bedeutung beigemessen wird und es eben hingeht zu einer interessengeleiteten Politik, die eben allen voran den Grenzschutz beinhaltet, aber eben auch Kooperationen zum Beispiel im Bereich von Energieversorgung. Also es gibt zum Beispiel das Projekt gerade federführend mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, im Bereich Wasserstoff, die auch in dem möglichen Rahmen, den die Zivilgesellschaft in Tunesien noch hat, eben viel Kritik erfährt.
Du hast ja gerade erwähnt, das war 2019, als so ein Paradigmenwechsel aufkam, dass die EU auch nicht nur in Demokratieprojekte, sondern auch in Sicherheitszusammenarbeit investiert hat. Das war ja das Jahr, in dem Kais Saied an die Macht kam, der jetzige Präsident. Ich frage mich immer noch, wie kann das sein, dass ein Land wie Tunesien, das als Vorreiter der Demokratie damals galt, so leichtfertig das einem Präsidenten anvertraut hat, der so autoritär inzwischen unterwegs ist? Oder war das anders, als er antrat?
Genau, damals auf jeden Fall. Also er ist ja selber auch Jurist und hatte eigentlich schon immer so argumentiert, dass er eben darauf pocht, dass die Verfassung eingehalten wird und hatte schon sehr rechtsstaatlichen Diskurs. Er war auch konservativ, aber er wurde demokratisch gewählt damals und er wurde auch demokratisch wiedergewählt 2024. Also es gibt eigentlich keine Hinweise darauf, dass es Wahlfälschung gab. Es gab natürlich Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit im Vorfeld, aber auf der anderen Seite, ich glaube, seine Stärke ist, dass er so ein bisschen auch den Stolz der TunesierInnen in seinem doch recht populistischen Diskurs anspricht. Er hat ja auch dieses klare Feindbild geschaffen mit den MigrantInnen. Und das ist natürlich schon was, was in einer Gesellschaft, die eben durch diese wirtschaftliche Krise, die wirklich schlimm ist und einfach seit, ja, fast über 10 Jahren anhält, natürlich irgendwo greift. Und was halt schon auch eine Skepsis an diesem westlichen Demokratiemodell hervorgerufen hat in Tunesien, ist natürlich die Tatsache, dass eben die Demokratie auch nicht geliefert hat. Und zwar nicht die zentrale Forderung, die schon bei der Revolution da war, wo es eben auch um wirtschaftliche Verbesserung ging, schon damals. Also, und das ist in der ganzen Zeit nicht passiert. Und es ist natürlich auch so, dass Menschen immer mehr das in Frage stellen, auch diese ganze internationale Hilfe, die nach Tunesien kam, zum Beispiel durch die EU oder Deutschland, und sie eben eher wahrnehmen als etwas, was aufoktroyiert wird und wo eben Einfluss genommen wird nach Tunesien. Das ist auch ein Diskurs, den Kais Said stark unterstützt, der natürlich die Zivilgesellschaft, die von gerade auch viel von europäischen Ländern und der Europäischen Union selbst finanziert wird, als ja quasi AgentInnen des Auslands auch. Ein Diskurs, der auch schon zu Zeiten Ben Alis natürlich auch da war. Also das wird wieder präsenter.
Tunesien gilt ja in der EU sogar als sicheres Herkunftsland, trotz massiver Menschenrechtsverletzungen. Und auch die Bundesregierung wird diese Einstufung jetzt noch vor dem Sommer vornehmen. Und nach dem, was du schilderst, wie lässt sich sowas rechtfertigen?
Es lässt sich halt nicht rechtfertigen, meiner Meinung nach. Also wir sehen klar, dass die Demokratie abgebaut wird in Tunesien. Es gibt Menschenrechtsverletzungen, vor allem im Rahmen eben des Migrationspakts mit Tunesien. Und das sind alles Sachen, die der EU bekannt sind. Und das war der EU auch schon bekannt, bevor sie 2023 den Pakt geschlossen haben. Und es gibt eben auch Hinweise durch die Investigativrecherche von Frag den Staat und anderen, dass die EU schon vorher ja diese Zusammenarbeit mit Tunesien gemacht hat eben, und die deutsche Bundesregierung eben auch. Es ging überhaupt nicht um Rechtsstaatlichkeit, es ging nicht um Menschenrechte, es ging nicht um Demokratie in dieser Zusammenarbeit. Und man sieht ja auch, dass das Hochhalten von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit nach und nach nachlässt. Also sie ließ nach in der Kooperation mit Ländern außerhalb der EU. Langsam lässt sie auch in der EU nach. Also der Beginn davon war eigentlich ja auch schon die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, in der ja auch schon viele NGOs dargestellt haben, dass Verletzungen von Menschenrechten, dass sie möglich werden durch diese Reform. Und jetzt sieht man ja zum Beispiel auch in Deutschland, jetzt geht Deutschland selber schon alleine auch Rechtsbrüche dadurch, dass es an den Grenzen eben diese Zurückweisungen seit Mai in Kraft setzt. Also es ist für mich so ein Prozess, der begann an den Außengrenzen und sich nach und nach ins Herz der europäischen Demokratien frisst.
Und was macht das mit den Menschen in Tunesien, wenn sie das sehen?
Natürlich ist die Glaubwürdigkeit der EU stark angeschlagen. Also das ist ja schon auch seit Jahren so, weil natürlich diese Vermischung von politischen Interessen und eben diesem Narrativ der Unterstützung der Demokratie nie ganz aufgegangen ist. Es gab immer auch Interessen der Europäischen Union und der europäischen Mitgliedstaaten in Tunesien, zum Beispiel im Bereich Migration. Und die Leute wissen das natürlich. Das ist ihnen klar. Und das ist eben auch ein Punkt, dass sie zunehmend skeptisch mit der EU sein lässt und auch eben mit diesem Narrativ von der europäischen Demokratie.
Du hast ja gerade das gemeinsame europäische Asylsystem, das GEAS, erwähnt, das letzten Sommer reformiert wurde. Das ist ja der Versuch, im Grunde diese Migrationsfrage in die Verantwortung von Drittstaaten auszulagern außerhalb der EU. Wenn wir uns jetzt Tunesien anschauen, ist ja ein Paradebeispiel. Es scheint zu gelingen, aber kann das auf Dauer gelingen, wenn man sich die Folgen anschaut?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke, der Payoff ist eben, dass auch immer weniger Demokratie und Freiheiten in Europa bestehen. Also weil wir ja sehen, diese Tendenz, dass eben Einschränkungen von Freiheit, Pressefreiheit zum Beispiel in Tunesien begonnen hat. Man kann nicht mehr über Migration offen sprechen. Man kann sich dafür nicht einsetzen. Es gibt ja aber auch Beispiele, zum Beispiel wie die zivile Seenotrettung von Italien auch schon seit Jahrlangem kriminalisiert wird. Das ist eigentlich auch gegen die Werte der Europäischen Union. Es passieren immer weitere Sachen, die eben das europäische Wertemodell unterwandern. Und ich sehe schon, dass es möglich ist, diese Migration weitgehend einzuschränken, mit dem Preis, dass eben auch die europäischen Demokratien und Freiheiten darunter leiden werden.
Das war Vanessa Barisch aus Tunis. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, die Stunde ist rum. Tessa und Steffen sind wieder da und wir sind tatsächlich schon etwas ins Schwitzen geraten hier in unserem kleinen Dachstudio. Bevor wir die Fenster wieder groß aufreißen und auseinandergehen, würde ich jetzt gerne noch natürlich noch wissen, wie immer, Tessa und Steffen, wisst ihr schon, was im nächsten Heft uns erwarten wird?
Ja, passend dazu haben wir im August-Heft einen Text zum Hitzesommer. Da wird es darum gehen, wie wir die Klimaanpassung in Anbetracht der Klimakrise vorantreiben müssen, gerade Menschen, die sich im Sommer oft in Städten aufhalten, wissen, worüber ich rede. Das wird uns ja nicht nur auf der Straße, sondern auch im Heft begleiten. Dazu werden wir eine Analyse bringen.
Wir werden selbstverständlich auch auf die angespannte Lage im Nahen Osten schauen, nach der jüngsten militärischen Eskalation zwischen Israel und dem Iran, und werden uns die Folgen dieser Eskalation näher ansehen.
Ja, herzlichen Dank für den Ausblick und herzlichen Dank auch für das Mitmachen beim Podcast Tessa Penzel und Steffen Vogel. Und natürlich auch herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, hören wir uns in einem Monat wieder. Bis dahin bleibt gesund, bleibt informiert und lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.